Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Rockmusik lebt von Energie, von Songs, die Generationen begleiten und von Menschen, die im Hintergrund den Rhythmus vorgeben, manchmal über Jahrzehnte hinweg. Mein heutiger Gast gehört genau zu diesen Ausnahmemusikern. Seit mehr als 40 Jahren steht er auf den größten Bühnen des Landes und hat deutsche Rockgeschichte entscheidend mitgeprägt. Als Schlagzeuger im Panikorchester von Udo Lindenberg und als langjähriges Mitglied der Band von Peter Maffay hat er Millionen Menschen mit seinem Groove begleitet. Mit seinem Bestseller »Mit alten Männern spiel ich nicht« hat er zudem einen sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen eines Musikerlebens geworfen, ehrlich, humorvoll und voller Geschichten aus über 5 Jahrzehnten Rock'n'Roll. Daher freue ich mich sehr auf dieses Gespräch über Musik, über Bühnenmomente und das Leben hinter dem Schlagzeug. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Bertram Engel.
Hallo Andreas, sehr schön bei dir zu sein und ich freue mich auf das Gespräch.
Lieber Bertram, wo bist du denn in der Regel eher zu finden? Hinterm Horizont, auf heißer Spur, hoch im Norden oder Samstagabend in irgendeiner Straße?
Meistens tief im Süden. Das war auch mal ein Titel von Udo Lindenberg, eine B-Seite. Da ich seit über 10 Jahren mit meiner Frau hier in Tirol lebe, deswegen Süden.
Ja, das ist ja eine schöne Gegend. Und du sitzt seit fast 5 Jahrzehnten hinter dem Schlagzeug. Was fühlt sich für dich denn heute noch genauso an wie beim ersten Gig?
Die Leidenschaft. Also ich gehe jedes Mal raus, als wäre es das erste Mal oder das letzte Mal. Also ich verlasse mich da nicht auf alte Tage oder dass es früher mal toll war oder früher mal nicht so toll war, das interessiert mich nicht. Mich interessiert die Gegenwart und die Zukunft. Und für mich ist der letzte Gig oder der nächste Gig immer auch wieder der erste.
Hm. Du hast schon mit 7 Jahren Klavier gespielt. Wann wurde dir denn klar, dass das Schlagzeug dein Instrument wird im Leben?
Als ich Ringo Starr gesehen habe, von den Beatles, da war ein Auftritt im Shea Stadium damals in New York und das wurde in den Nachrichten übertragen, glaube ich, damals. Das habe ich gesehen im deutschen Fernsehen und das hat mich stark beeindruckt, als dieser Mann hoch auf diesem Podest saß und 60.000 Leute waren am Schreien und ich habe gesagt, das ist toll, der haut auf irgendwelchen Töpfen rum und alle Leute schreien. Das wollte ich irgendwie machen, das hat mich damals fasziniert. Also ich glaube, das hat auch viele Kollegen fasziniert damals. Es werden immer wieder die Beatles erwähnt, entweder im Shea Stadium, dass sie die gesehen haben, oder damals in der Ed Sullivan Show. Das war ein maßgeblicher Einfluss, als das 1964, 65 passierte damals mit den Beatles.
Ja, du bist in Steinfurt geboren, in Nordrhein-Westfalen, im Regierungsbezirk Münster und du hast dann nach der mittleren Reife die Musikhochschule in Münster besucht und dort war das Schlagzeug auch dein Hauptfach.
Absolut, weil es im Klavier zu viele Bewerber gab. Da gab es irgendwie 120 Bewerber. Das habe ich mir nicht wirklich zugetraut. Ich habe aber gedacht, bei Schlagzeug gibt es nur 2 Bewerber. Das waren wirklich nur 2 Bewerber. Irgendein anderer Typ und meine Wenigkeit habe ich auch im Buch mal beschrieben. Und ich habe dann clevererweise bei dem Leiter dieser Schule, also der Percussion-Schule, Unterricht genommen. Das war der Theo Hegenkötter. Und da ich ihn natürlich 6 Monate lang bezahlt habe, konnte man davon ausgehen, wenn ich jetzt nicht absolute versage, dass ich angenommen werde und nicht der andere. Es war nur ein Platz frei. Entweder der andere oder ich. Und dann habe ich halt diesen Unterricht genommen, habe alles klargestellt und bin dann angenommen worden. Bei Klavier wäre das ein bisschen schwieriger gewesen bei 120 Leuten. Da wären einige besser gewesen als ich.
Also das Schlagzeug hatte für dich schon immer so eine unmittelbare Energie, so ein Instrument, das den Puls der Musik auch bestimmt.
Absolut, also das hat mich fasziniert. Manchmal kann man das ja nicht so nachvollziehen, weil man sich selber nicht an dieses Alter richtig erinnert. Wenn man, wie war das, als ich 5 oder 6 war? Ja, und ich glaube, da muss ich gewesen sein, 57 geboren, Ja, da war ich 65, war ich so 7 Jahre alt. Und dann, da kann man sich nicht genau dran erinnern, war ich denke, es war diese Aufnahme von den Beatles und mein älterer Bruder, der damals dann schon eine Band hatte. Und ich öfters mal auch in den Übungsraum mitgegangen bin zu meinem Bruder.
Ja, das ist natürlich super, da lernt man ja vom Großen.
Das hat absolut inspiriert und da durfte ich dann ab und zu auch schon mal mitspielen mit den Großen. Und so ist es dann auch geblieben, weil ich war meistens dann auch später immer der Jüngste in der Band. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir ein paar Jüngere in der Band bei Maffei, aber damals war ich dann immer der Jüngste. Aber das ist natürlich auch toll, weil man lernt natürlich dann viel, viel mehr, als wenn man mit Gleichaltrigen spielt oder Jüngeren, weil die natürlich viel mehr Erfahrung haben. Und insofern habe ich sehr schnell sehr viel gelernt. Ich sag mal, ich bin mit sieben in diesen Keller gegangen, da wo mein Schlagzeug stand, was meine Mutter mir gekauft hat. Mhm. Und mit 17 bin ich rausgekommen und habe in der Olympiahalle in München gespielt. Also das war wirklich wie ein Traum.
Ja, auf dieses Alter müssen wir unbedingt eingehen. Du bist nämlich mit 17 dann Schlagzeuger geworden im Panikorchester von Udo Lindenberg. Aber wie passiert so etwas denn?
Das passierte auch wiederum durch meinen Bruder. Mein Bruder ist ja auch ungefähr in dem Alter von Udo und Steffi. Steffi ist der Bassist, der wohnte in Münster. Udo war mittlerweile ja schon nach Hamburg ausgewandert. Der war ja eigentlich auch in unserer Gegend. Der ist ja in Gronau groß geworden. Das ist 30 Kilometer von Burg Steinfurt. Mhm. Diese Westfalen-Connection. Und mein Bruder kannte diesen Steffi Stefan, diesen Bassisten. Und als die das Panikorchester gegründet haben, 1973 in Münster, das wurde in Münster gegründet, bin ich dann öfters mal mit meinem Bruder in diesen Proberaum eingeladen worden. Mhm. Als die ersten Sachen mit Panikorchester geprobt haben. Und da standen dann zwei Schlagzeuge. Ein Schlagzeug für Udo und ein Schlagzeug für Bucky Backhausen. Das war der damalige Schlagzeuger, der erste Schlagzeuger vom Panikorchester. Und dann durfte ich mich auch mal dran setzen, nachdem Udo hörte von meinem Bruder, dass ich ja ganz gut spielen sollte. Das hat mein Bruder ihm erzählt. Hier, mein kleiner Bruder spielt toll. Und dann durfte ich mich da mal dran setzen. 3 Jahre später bekam ich den Anruf. So ist das gelaufen.
Wahnsinn. Also es war ein glücklicher Zufall.
Glücklicher Zufall. Auch dass andere, die wahrscheinlich, also Kollegen von mir, die besser waren als ich, also andere Trommler auch, die bekannt waren schon, die hatten keine Zeit zu dem Zeitpunkt. Es waren 2, 3 Leute, die wirklich nicht einspringen konnten, weil der Schlagzeuger, der zu dem Zeitpunkt spielte, 1976 war das Keith Forsey, der ist später berühmt geworden als Produzent, unter anderem für Billy Idol und Simple Minds, Don't You Forget About Me, hat er zum Beispiel geschrieben. Der hat vor mir getrommelt, das ist ein englischer Schlagzeuger. Und der ist ausgestiegen, weil er nach Amerika gehen wollte. Er hatte ein Angebot von Giorgio Moroder, für den er viel gespielt hatte, und ist dann rübergegangen nach Los Angeles mit ihm. Wahnsinn. Und ist dann Oscar-Preisträger geworden, weil er unter anderem auch den Text für Flashdance geschrieben. Mhm. Und das war sein Glück und meins, weil ich hätte die Chance, beim Panikorchester einzusteigen, als Keith ausgestiegen ist.
Ja, ja. Es gibt ja über dieses Panikorchester, das ist ja die Band von Udo Lindenberg, der harte Kern neben vielen anderen Künstlern, die auch zeitweise an den Auftritten und Produktionen ja beteiligt waren und sind. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Geschichten, was so diese Gründungszeit angeht. Ich hatte gelesen, die einen sagen, es war Emstetten, das erste Konzert mit der Band, die anderen sagen, es war im Kolpinghaus in Telgte. Hast du da mehr Informationen?
Ja, meine Information ist, also Gründungsdatum, das sind Stein gemeißelt, der 13. August 1973. Mhm. Mhm. Und meines Erachtens nach war der allererste Auftritt in Münster in einer Bar, die hieß Club Royal. Ah. Das ist meine Information.
Ja.
Ein Club Royal, eine kleine Bar, wo die sich einfach mal ausprobiert haben. Da haben die gespielt. Mhm. Das war der allererste Telgte, Kolpinghaus. Weiß ich nicht, wer das jetzt erzählt hat, aber da bin ich nicht so informiert. Meine Information ist 13. August 73, Club Royal Münster.
Mhm. Wie verändert sich denn das Leben eines 17-jährigen Musikers, also von dem jungen Bertram Engel, wenn er plötzlich auf großen Bühnen steht? Das war doch für dich eine völlig neue Welt.
Ja, aber irgendwie, als mich Udo gefragt hat, traust du dir das zu, irgendwie Olympiahalle München, traust du dir zu, ne? Ja. Ich habe sofort gesagt, ja klar, ich bin dein Mann. Weil ich habe schon früh gelernt, nicht Nein zu sagen.
Ja, Fluch wie Segen, sage ich da nur.
Manchmal. Ja, also ich kann schlecht Nein sagen, wenn mir einer ein gutes Angebot macht oder ich rieche diese Möglichkeiten. Dann sage ich nicht Nein. Wenn er jetzt gesagt hat, ich will nur elektrisches Schlagzeug, der hätte gesagt, elektrisches Schlagzeug bin ich perfekt drauf und hätte mir das in 3 Wochen drauf geschafft. Okay. Und obwohl ich noch nie elektrisches Schlagzeug gespielt hätte. So, aber ich sage immer auch zu meinen Kollegen und meinen Schülern, die ich ab und zu mal habe, wenn du die Opportunity, die Möglichkeit kriegst, einen Schritt weiter zu gehen, musst du sie nutzen. Du musst die Möglichkeiten nutzen. Du musst nach vorne gehen und sagen, ja, mache ich.
Ja.
Und dann musst du natürlich sehen, dass du es dann bringst. Wenn du es dann nicht bringst, dann nutzt es auch nicht. Ne?
Ja, man wächst ja auch sehr schnell rein, aber das Tourleben, das bedeutet ja auch Disziplin, Verantwortung, gleichzeitig auch eine unglaubliche Freiheit. Das ist ja für einen 17-Jährigen dann doch nochmal was anderes.
Ja, aber für mich war das, und das ist manchmal heute noch so, dass man manchmal aus dem Tourbus eigentlich nie rausgekommen ist. Das kritisiert meine Frau manchmal an mir, weil ich manchmal in bestimmten Sachen gar keine Kompetenz habe. Weil man hat mich mit 17 in diesen Bus reingeworfen und das war wie in so eine Zirkuswelt einzutreten. Und dann habe ich diesen Tourbus eigentlich nie verlassen.
Ja.
Aber mittlerweile hasse ich diesen Tourbus. Immer wenn dieser Tourbus wieder ankommt, wir machen jetzt in letzter Zeit wenig mit Tourbus, weil wir haben ziemlich große Konzerte in den letzten Jahren gespielt und dann wird man doch irgendwie geschuttelt mit irgendwelchen Shuttles vom Hotel und dann zurück und so. Da war der Tourbus nicht mehr so angesagt, aber früher hat man fast in diesem Tourbus gelebt mit diesen Kollegen, die man gut kannte und sehr gut kannte und immer besser kennengelernt hat, auch in so einem Bus. Und außerhalb dieses Busses kannte man keinen Menschen. Außer meinen Eltern. Also mein Vater war ja schon früh gestorben, meine Mutter war noch da. Und mein Bruder, der ist bis heute da geblieben, der mich da reingeworfen hat in diesen Tourbus praktisch mehr oder weniger. Das hat alles zwei Seiten. Also soziale Kompetenz ist dann schwierig irgendwann. Du wirst sehr früh verführt, den manchmal auch illegalen Sachen des Lebens. Da muss man aufpassen. Zum Glück hat Steffi sehr gut auf mich aufgepasst, aber manchmal schlägt man dann trotzdem über die Stränge und dann sind auch mal Sachen passiert, was grenzwertig war, so, weil man dachte, man fühlt sich dann irgendwann so als Popstar, sag ich mal, so unverwundbar. Und man ist nicht unverwundbar. Das merkt man dann, wenn dann irgendwann doch harte Sachen eintreffen oder man eine Krankheit kriegt oder man einen Unfall hat oder Leute um einen herum versterben. Also das hat alles zwei Seiten. Es ist nicht nur alles Gold, was glänzt. Also hinter den Wolken kommt dann meistens auch wieder die Sonne, aber es scheint nicht immer die Sonne, auch in diesem Business.
Naja, das ist erstmal völlig egal, glaube ich, ob du bekannt bist, berühmt oder ob dich keiner kennt, aber so Stars wie Amy Winehouse, die ja sehr früh verstorben sind, das ist ja das beste Beispiel, ne? Die dann irgendwann, oder Whitney Houston und Co., es gibt ja einige Beispiele von wirklich Begnadeten gegenüber, die viel zu früh von uns gegangen sind, wo man sich dann auch die Frage stellt, naja, woran lag's denn jetzt? Und die Antwort kann man sich ja fast denken, ja. Aber lass uns mal gerne über deinen 8 Jahre älteren Bruder sprechen. Du hast ihn schon erwähnt, der heißt Thomas und mit dem hast du in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre einige Alben veröffentlicht unter dem Namen Gebrüder Engel. Das ist ja ein sehr schöner Nachname und da schließt sich natürlich die Frage an, wie viel Reinheit und Unschuld ihr beiden in euch getragen habt. Und
mein Bruder hatte diese Idee zu einer Platte, ich hatte Songs, er hatte Texte und Steffi Stephan sollte die produzieren. Steffi Stephan wollte sich auch ein bisschen abnabeln von Udo, es war also ungefähr 1975, nach 2 Jahren Udo, bisschen abnabeln und selbstständig werden. Und er hat gesagt, ich möchte gerne mal was produzieren. Und mein Bruder, wie gesagt, hat die Texte, ich die Songs. Und dann saßen wir in diesem Raum und wir haben uns einen Namen überlegt. Wie sollen wir uns nennen? Weil unser Geburtsname ist Passmann. Und der passt nicht so richtig in die Rock'n'Roll-Welt. Und dann haben wir gesagt, wie kann man sich nennen? So wie Gary Glitter oder David Bowie, keine Ahnung. Wir mussten eben einen Namen finden. Und dann hatten wir sehr lange blonde Haare. Und von hinten kam durch das Fenster die Sonne rein. Und die hat unsere Haare, unseren Kopf so beleuchtet, dass es wie ein Heiligenschein aussah. Da hat er gesagt, ihr seht irgendwie aus wie die Engel mit euren blonden Haaren. Ich sag, Engel, das ist der Name. Und dann Gebrüder, ja, das ist so wie Gebrüder Grimm oder keine Ahnung, so Märchenname, Altdeutsch. Da ist Steffi drauf gekommen. Also ich nenne euch Gebrüder Engel. Und dann war mein Name und auch der Name von meinem Bruder praktisch so geboren, Engel. Das hat also gar nicht mit Heiligkeit oder irgendwas zu tun oder dass wir zahm sind wie die Engel oder gar nicht, sondern einfach nur, es sah so aus, wir sahen so aus wie die Engel mit den blonden Haaren in dem Licht.
Na Mensch, besser als die Gebrüder Teufel.
Ja, stimmt. Ja.
Stimmt es denn, lieber Bertram, dass du mal zu Fuß durch die Wüste gelaufen bist und einer deiner Begleiter völlig ausflippte?
Ja, das war in Australien. Das Kapitel in meinem Buch heißt Die dritte Bucht. Da sind wir nach Australien geflogen mit Herrn Maffei und wir wollten zwei Videos aufnehmen. Und da hat er sich geweigert, mit dem Helikopter in diese Bucht zu fliegen. Und die war wahrscheinlich gefühlte 4-5 Kilometer von dem Strand entfernt, wo wir da standen, mitten in Australien. Und wir sind dann gelaufen. Und das war natürlich bei 50 Grad im Schatten nicht gerade angenehm. Und Pascal, unser Keyboarder, ist dann irgendwie ausgerastet und hat Maffei angeschrien. So, wie kannst du das mit uns machen? Und so, da muss eine Versicherung her, Lebensversicherung. Und keine Ahnung, was er da geschrien hat. Und Maffei dann zu ihm, wenn du das jetzt hier nicht aushältst, dann kannst du gleich nach Hause fahren. Ich sage, ja, wo denn? Hier ist, wie denn? Hier ist der Indische Ozean. Ich komme hier nicht weg. Ist halt, Nerven sind halt durchgegangen, weil bei 50 Grad, kannst du dir vorstellen, da hat man fast einen Sonnenstich gehabt. Also es war nicht so lustig. Und Maffei stand da wie die Inkarnation von Robert Duvall in Apocalypse Now und wo der damals sagte, ich liebe den Geruch von Napalm am frühen Morgen.
Ja. Also das ist ja schon fast so ein Klaus Kinski-Moment gewesen.
Ja, absolut. Das war Klaus Kinski Herzog.
Du hast jahrzehntelang gleichzeitig mit Udo Lindenberg und mit Peter Maffay gespielt. Wie schafft man zwei solche musikalischen Langzeitbeziehungen gleichzeitig?
Erstmal flexibel sein, mehrere musikalische Genres drauf haben, weil die Musik ist doch sehr, sehr unterschiedlich und sich auf andere Frontleute einstellen zu können. Also Peter ist ja immer sehr, sag ich mal, hektisch, nach vorne gehend, hyperaktiv und Udo ist mehr an der relaxten Kante. Und da muss man sich immer drauf einstellen. Aber zum Glück sind ja meistens Wochen oder Monate dazwischen gewesen, wo wir die Zusammenarbeit gehabt haben. Also, das ist ja nicht, ging nicht von einem Tag auf den anderen immer. Der Wechsel. Den Wechsel, da musste man sich manchmal dran gewöhnen. Ne? Extrem langsam spielen und extrem langsamer reden und nicht so hektisch sein und bei Maffei eher nach vorne. Alles nach vorne. Immer hyperaktiv sein. Das ist der Unterschied. Und das andere ist, mit den Tourneen. Damals hatten wir einen Manager, das war Fritz Rau. Und der hat halt die Konzerte veranstaltet und der hat dann schon gesehen, dass beide Bands spielen können, weil es war ja auch seine Kohle. Also er musste zusehen, dass beide Sachen funktionieren. Also hat er die Tourneen so gelegt, dass wir beides spielen konnten. Das war für beide Seiten natürlich super. Wir haben mehr Geld verdient und hatten mehr zu tun und Fritz Rau genauso. Also hat
ja,
er,
Fritz Rau war ja ein legendärer deutscher Konzert- und Tourneeveranstalter, ist 2013 gestorben. Und es gibt ja zu Fritz Rau die Geschichte, als Madonna 1987 auf Europatournee ging und ihren einzigen Deutschlandauftritt im Frankfurter Waldstadion absolvierte, da hat Fritz Rau angeboten, als Veranstalter in gemeinsamer Planung mit der Deutschen Bundesbahn 20 Sonderzüge mit je 1000 Fahrplätzen zu organisieren, die dann aus der ganzen Bundesrepublik zum Konzertort hin und zurück fuhren. Also der war ja schon auch immer sehr umtriebig.
Das ist ja super interessant. Das habe ich noch nie gehört, die Geschichte. Aber Fritz Rau war immer sehr, sehr kreativ. Und der war auch nicht wegen dem Geld. Geld verdienen müssen wir alle. Aber das war wieder einer, der hat das mit Herzblut gemacht und war nicht nur wegen dem Geld in dem Geschäft. Der hat sich wirklich um die Band auch bemüht, ist zu uns in die Garderobe gekommen. Der war nicht nur mit dem Sänger. Manchmal sind die Manager nur mit dem Sänger und die Musiker sind egal und so. Ja. Die werden dann auch manchmal nicht so gut behandelt. Er hat immer gesehen, dass es uns auch gut geht. Und das hat die ganze Atmosphäre natürlich innerhalb der Band angenehmer gemacht. mit solchen Leuten zu arbeiten. Also Fritz Rauber extrem angenehm.
Ja, ich hatte das gefragt, Bertram, mit Udo Lindenberg und Peter Maffay, da du in einem Interview erwähnt hast, dass sie sich am Anfang ja nicht so ganz mochten. Also Peter hatte, glaube ich, immer sehr viel Respekt vor Udo, aber der Udo nicht so wirklich viel vor Peter. Ist das ein Gerücht oder ist das tatsächlich der Fall gewesen?
Ja, das ist so. Das ist so, weil Udo war ja immer gegen die ZDF-Hitparade, hat ja immer gewettert damals gegen die Schlagerleute schon. Ja. Es gehörte natürlich auch zu seinem Image. Er hatte natürlich die absoluten mehr intellektuelleren Dinge oder auch sprachlich ganz anders gelegen als die Schlagerleute. Und auch die Musik war angelehnt an angloamerikanischen Rock. Und er hat das, glaube ich, auch ein bisschen als Marketing-Tool benutzt, um gegen die Schlagerleute zu hetzen. Und Maffay gehörte damals noch in den Anfang 70ern zu den Schlagerleuten. Und als wir dann eingestiegen sind bei Peter, der sich verändern wollte und mehr in die Rockrichtung gehen wollte, das hat er, glaube ich, ein bisschen sehr eifersüchtig beobachtet, würde ich sagen. Mhm. Er war eifersüchtig, dass wir auch mit Peter gespielt haben. Und wir haben gesagt, wir sind Freelancer, wir sind nicht angestellt. Wir entscheiden, wo wir spielen. Und wir haben einfach entschieden, bei beiden zu spielen. Also viele von uns. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Leute von Udo, die dann auch bei Peter gespielt haben. Wow. Das haben wir so entschieden. Und dann gab es schon manchmal Stress. Dann bin ich bei Udo auch ausgestiegen. Ich bin gar nicht gefeuert worden, sondern ich bin ausgestiegen, weil ich hatte von Peter das Angebot, damals ihn zu produzieren. Und die erste Platte damals, die ich produziert habe, war Kein Weg zu weit mit dem Hit Tiefer auf der Platte. Das war 89. Und da bin ich dann bei Udo raus, weil ich konnte die ganzen Udo-Sachen auch nicht mehr bedienen, weil ich war plötzlich der Produzent von Peter Maffay. Ich musste also länger im Studio sein, ich musste überall dabei sein. Weißt du, wenn du Schlagzeuger bist, bist du einmal 5 Tage im Studio engagiert, spielst die Sachen ein und fährst wieder nach Hause. Bist du aber Produzent, dann musst du das ganze Jahr betreuen. Also bis zum Gesang und zum Mix von der Platte. Und das habe ich dann natürlich gemacht, weil da wurde natürlich auch eine gute prozentuale Beteiligung angedroht. Und dann habe ich mich wieder entschieden, okay, das will ich machen, weil das andere bringt mich im Moment nicht weiter. Aber das Angebot von Peter Maffay, mich als Produzent zu haben, das bringt mich weiter. Und dann bin ich bei Udo ausgestiegen und war dann bis 96 aus dem Panikorchester raus. Ich sag dann immer, weil viele Leute das gar nicht mitgekriegt haben, ich sag dann immer, ich war dann 8 Jahre Zigaretten holen. Und bin dann 1996 wiedergekommen auf der Reunion-Tour des Panikorchesters 1996. Das war damals die Tour zum Album Und ewig rauscht die Linde. Da haben nicht drauf gespielt, aber das war das Album, was promotet wurde. Und als Gastact war damals Alana Miles mit dabei. Die Black Velvet war der Riesenhit von der. Da bin ich wieder eingestiegen und seitdem bin ich wieder dabei, seit 1996.
Aber gab es denn in all den Jahren einen Moment, in dem du dachtest, Mensch, das ist jetzt wirklich Rock'n'Roll-Geschichte und ich bin live dabei?
Da gab es mehrere Momente. Also das gab es mehrere Momente. Also einmal, der erste Moment war der auf dem Zeppelinfeld 1977, wo wir im Vorprogramm gespielt haben, von Santana und Chicago. Das war in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld. Und da war ich als 18-Jähriger gerade, glaube ich, war 18 gerade oder 19. Und da habe ich mit Udo gespielt. Und das war der erste große Auftritt, den ich absolviert hatte in einem Stadion. Wo man sagen kann, also Stadion, das war dieser riesige Platz mit 60.000 Leuten. Das war der absolute Wahnsinn. Das war ein historischer Moment. Da hatte ich auch, muss ich sagen, schon Schiss in der Hose, muss ich sagen. Da bin ich raus und habe um mein Leben gespielt und mit blutigen Fingern. Und Udo ging's auch an dem Tag nicht gut. Er war damals noch ziemlich alkoholisiert. Stimme war weg, dann wurde ihm Cortison gespritzt und dann hat er noch eine Flasche Pernod da drauf getrunken. Also das war nicht so angenehm, das zu beobachten, wie er dann irgendwann umfiel bei einer Nummer und hat dann im Liegen weiter gesungen und lag wie ein Käfer auf dem Rücken. Also war ein historischer Moment auf jeden Fall. Das gibt's auch noch irgendwo, gab's das mal auf YouTube. Das hieß Stars unterm Himmelszelt. Aber irgendwann haben sie es rausgenommen. Wahrscheinlich wegen irgendwelchen Rechten. Das war mal kurzzeitig, war da dieser sensationelle Auftritt von uns, der wirklich, das war wie Soldaten, die in den Krieg ziehen. Also das war Wahnsinn. Wir haben uns nicht gehört. Es war ein wahnsinniger Krach. 60.000 Leute unten und Udo, der umkippt. Also das war ein historischer Moment. Und der zweite, muss ich absolut sagen, Und das sind zwei nicht so tolle Momente gewesen. Der zweite war auch nicht so toll. Das war mit den Stones 1982 im Vorprogramm mit Maffay, wo wir dann beworfen worden sind, weil sie
uns... Und dem
Song
über sieben Brücken musst du gehen, der gespielt wurde.
Ja, genau, wo ich gesagt habe, lass das Schaukelpferd weg und wir bleiben Freunde sozusagen, weil ich denke, dass da dann die Eier fliegen. Und da genauso passiert es. Als der Satz mit dem Schaukelpferd sang, flogen Eier und Tomaten und Äpfel sogar. Das war gefährlich, richtig. Ja. Das war nicht schön, aber wir haben durchgehalten und haben 6 Shows wirklich durchgespielt. Und der einzige, wo wir nicht beworfen worden sind, war München. Warum? Keiner weiß es. Es hat geregnet, wir haben gespielt, keiner hat geworfen und wir haben sogar eine Zugabe gespielt. Und das war ein Wahnsinn. Also das war ein historischer Moment. Also diese ganzen 6 Konzerte auch war historisch.
Mensch, das weiß ja jedes Kind, bei Regen fliegen Eier schlechter. Vielleicht lag es daran. Und die Bayern sind ja ein bisschen zivilisierter. Die schmeißen ja, nicht so gerne die Eier.
Ja, es war eine andere Fankultur irgendwie, war ein bisschen anders. Ja, als in
aber du hast, Bertrand, du hast später in einem Interview gesagt, dass das würde man heute schlauer machen oder sich anders verhalten, mehr zurücknehmen, damit das Programm mehr zum Haupteck passt. Das war dann also damals wirklich ein Thema.
Ja, ihr habt gesagt, wir müssen dann Songs aussuchen, die jetzt nicht wirklich schlageresk sind. Und dann habe ich 7 Brücken als Beispiel genannt, ja, wo halt mit dem Schaukelpferd dieser Satz kommt. Der ging mir irgendwie nicht gut runter. Und ich habe einfach in der Band, und das habe ich immer gemacht, meine Meinung gesagt. Und Peter hat darauf bestanden, den Song zu spielen. Das ist sein Ding. Er bezahlt, er bestimmt. Und dann haben wir ihn gespielt und ich hatte zumindest dann recht in Hannover, als dann die ersten Eier flogen.
Also, weg von den Eiern. Wir gehen mal ins Studio, denn im Studio geht es ja um Perfektion, auf der Bühne eher um Energie. Was ist denn für dich der größte Unterschied in all den Jahren gewesen zwischen Studioarbeit und Live-Tour?
Also, ich bin eigentlich mehr der Live-Spieler, obwohl ich auch gerne Sachen im Studio mal entwickle. Aber meine Präferenz ist Live-Spielen, vom Publikum spielen und alles auf eine Karte setzen und wie beim Theater. Ein richtiger Schauspieler sagt immer, ich spiele gerne Theater, ja, auch wenn er Film dreht. Weil bei Filmen und im Fernsehen, genau wie auch bei uns im Studio, kann man natürlich nachher alles ausbessern. Du kannst daran rumfeilen und manche Leute mögen das. Mhm. Ich bin mehr ein Typ, der gerne live spielt und alles auf eine Karte setzt. Also ich halte mich nicht lange gerne im Studio auf. Auch wenn wir Takes im Studio spielen, also wenn wir den Song aufnehmen, bin ich ein Verfechter des First Takes. Also und wenn es nicht der First Take ist, dann spielen wir vielleicht noch 2-mal und das war's dann. Dann brauche ich erstmal eine Pause. Nicht, weil ich so kaputt bin, weil ich ein alter Mann bin. Das war auch in jungen Jahren meine Attitude schon. Dieses Excitement festzuhalten, dass man hat, wenn man den Song eigentlich zum ersten Mal spielt. Das möchte ich gerne auf Band oder heute auf Computer festhalten. Wenn man das zu oft macht, geht irgendwie die Spontanität verloren und da geht eher eine Leidenschaft verloren und das mag ich nicht. Ich mag das gerne hören, wenn ich den Song noch nicht so oft gespielt habe. Und das muss dann der Take sein. Dann kann man vielleicht kleine Sachen ausbessern, aber im Grunde genommen liebe ich es, mit der Band den Take einzuspielen und der muss es dann sein nach 10, 15 Minuten. Das heißt nicht, dass wir diesen Song nicht vor 2 Stunden, 3 Stunden proben. Also wir proben das Ganze. Aber in dem Moment, wo wir den Toningenieur sagen, jetzt Aufnahme, muss das Ding in den Kasten geschossen werden. Da habe ich nicht so einen Bock, da stundenlang rumzudannen. Ja. Das ist nicht meine Attitude.
Geschwindigkeit kann man üben. Grooven ist, glaube ich, Gefühl.
Absolut, ja. Ja. Geschwindigkeit kann man üben, Technik kann man üben. Wenn man talentiert ist, wirst du mit der Technik auch sehr, sehr weit kommen. Ich habe Technik immer nur dann geübt für die Sachen, die ich auch wirklich gebraucht habe. Ne? Und nicht um der Technik willen. Ich habe mir immer was drauf geschafft, wenn ich wusste, das ist eine Herausforderung. Wie kann ich das umsetzen? Und dann habe ich geübt. Aber ich muss zugeben, ich habe selten alleine geübt. Also ich bin nicht der Typ, der unten im Keller, bis als ich als ich 7 war, natürlich, als ich noch vorhin von dem Keller erzählte, da habe ich natürlich allein im Keller gesessen, war hatte ich noch keinen. Aber auch später habe ich eigentlich immer gerne, immer bevorzugt, mit Leuten zu spielen und nicht alleine in meinem Keller dahin zu darben und da zu üben. Also üben war nie so mein Ding. Immer, ich habe mir gesagt, ich spiele das Schlagzeug, ich übe jetzt nicht, ich spiele. Mhm. Ich spiele in jeder Situation, ob ich vor Leuten bin oder ohne, ich spiele das Instrument.
Ja. Lieber Bertram, du hast in deiner Autobiografie "Mit alten Männern spiel ich nicht". Du hast einen Einblick gegeben ins Tourleben. Und da gibt es ein Erlebnis 1984 im Studio von Peter Maffay, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass es diesen Buchtitel gegeben hat. Magst du uns mal so ein bisschen abholen? Wie kam es denn zu diesem Titel?
Ja, ich war mit meinem Freund Karl Carlton, der damals auch noch nicht in der Band war. Der ist später in die Band gekommen, Karl Carlton, Gitarrist. Er hatte mit dem eine Band in Holland und wir waren unterwegs gewesen in Spanien und hatten dann ein Video gedreht und hatten vorher ein paar Shows gespielt in Holland, wo die Band stationiert war, die wir damals hatten. Und dann sind wir dann bin ich zu den Aufnahmen geflogen, zu der CD, damals Carambolage von Peter Maffay ins neue Red Rooster Studio. Da hatte Maffay gerade das Studio neu gebaut. Und das war die erste Platte, die wir dort aufgenommen haben. Und dann kamen wir ins Studio und ich war gut in Shape, weil ich, wie gesagt, gerade auf Tour Video gedreht und ich war wirklich gut im Training. Und alle anderen hatten eine Pause gehabt, längere Zeit. Ich glaube, das war sogar nach den Stones gewesen. In 83 war so ein bisschen Pause. Da haben wir, glaube ich, Tabaluga zwar aufgenommen, aber wir haben live nicht viel gespielt. Und wir kamen zusammen und die Band hat so lahmarschig gespielt. Ich hatte einfach den Eindruck, es ist total lahmarschig, dass ich nach anderthalb Stunden habe ich die Stöcke weggeworfen und durch Zufall fielen die dann auch noch vor die Füße des Meisters. Stöcke weggeworfen und gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen alten Männerscheiß und bin dann rausgelaufen und bin erstmal einmal um Starnberger See gelaufen, gefühlt. Bin dann zurückgekommen und Peter hat sich das, glaube ich, sehr zu Herzen genommen. Er hat dann diesen Spruch kreiert, als Bertram damals zu mir sagte, mit alten Männern spiele ich nicht. Genauso habe ich das ja nie gesagt, das klingt da wie so ein Italo-Western-Titel eigentlich. Ne? Ja. Ich habe halt diesen besagten Satz gesagt, ich habe keinen Bock auf den alten Männerscheiß. Und dann hat er immer erzählt, in so einer Nostalgie, so verromantisierend, als Bertram damals sagte, mit alten Männern spiele ich nicht. Das hat mir zu denken gegeben. Und er wurde neulich noch gefragt im Morgenmagazin, wie ist das, wie kommt das, dass sie noch so agil und jung agieren und so stramm aussehen? Also, ja, mein Trommler hat damals zu mir gesagt, mit alten Männern spiele ich nicht. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und als ich das wieder gehört habe, sag ich, das ist mein Buchtitel, ganz klar. Der ist ja, kann man auch ein bisschen schlüpfrig sehen, mit alten Männern spiele ich nicht. Oder arrogant, mit alten Säcken spiele ich nicht oder so. Aber es ist eigentlich eine Metapher, für jung bleiben im Kopf, jung bleiben körperlich, immer mit der Leidenschaft spielen, was ich vorhin schon gesagt habe, immer so spielen, als wäre es das erste oder letzte Mal.
Ja.
So, das sagt der Titel eigentlich aus. Egal wie alt du bist, ob du 28 bist, da kannst du alt sein, oder ob du 80 bist, wie Mick Jagger oder über 80 und der turnt auf der Bühne immer noch rum. Also alte Männer ist ein Synonym für schlapp sein, kein Ziel mehr haben. Das sagt der Titel aus.
Na, sag das mal Philipp Amthor, der weiß, wovon du sprichst. Es gibt diesen Wildwest-Spruch, mit alten Männern spiele ich nicht, der ist nicht nur ja durch dich bekannt geworden, sondern der ist auch durch Peter Maffay selbst ja auch noch, wie du schon erwähnt hast, in Interviews verbreitet worden, aber er hat ihn auch sogar in seiner eigenen Biografie erwähnt.
Richtig, ja.
Also,
das hatte ich auch gelesen, ja.
Was für eine Geschichte. Also wenn ein Schlagzeuger einen schlechten Tag hat, merkt das Publikum eigentlich?
Ich denke, ja. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, merken sie es nicht. Das klingt jetzt wieder so überheblich, aber ja. Mit der Erfahrung, die ich habe nach 50 Jahren, wird man, wenn ich nicht absolut aus dem Ruder gerate oder mir der Arm abfällt oder irgendwas passiert, wo ich nichts mehr höre und wir abbrechen müssen, dann merkt das Publikum das natürlich. Aber man sollte so professionell sein, wenn für mich was schief läuft, das sollten die und dann kann ich das austarieren irgendwo. Die Leute sollten es nicht merken. Also so professionell sollte man sein. Ich sag mal, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Ja. Also da müsste was Großartiges passieren. Also das, nee.
Ja, dir ist es ja auch wichtig, mit deinem Buch niemanden auf den Schlips zu treten. Und du hast vor ungefähr einem Jahr mal zu Udo Lindenberg gesagt, bei einer Lesung in Hamburg, hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr denunziert. Und da gab es eine sehr schöne Antwort von ihm.
Ja, ne, stimmt ja alles. Ne? Und außerdem, es war ja eigentlich viel schlimmer. Es war ja sehr nett von dir, wie du das alles ausgedrückt hast. Sehr nett, talentiert. Das hat er damals gesagt und cool. Also Peter hat dann, als auf diese Rolling Stones-Geschichte, ne, was war das nochmal, die Tabaluga-Geschichte da, da war ja so ein Bericht damals, den fand er dann nicht so toll. Da wurde eben auch von illegalen Geschichten geredet während einer Tabaluga-Tournee und so weiter. Aber das ist auch verständlich. Aber diese besagte Zeitung, Namen will ich jetzt nicht nennen, aber hat halt was geschrieben, was halt vor 30 Jahren passiert ist und das out of context aus dem Buch so rausgenommen und das dann geprintet. Und das war natürlich nicht so angenehm. Da hatte ich einen kurzen Raum mit ihm. Aber wie sagt der Fachmann oder wie hat Peter dann immer gesagt, Schnee von gestern.
Ja, naja. Ja, du hast auch mit internationalen Stars wie Joe Cocker, Bruce Springsteen gespielt. Was unterscheidet denn internationale von deutschen Rockstars?
Boah, ja, also das sind natürlich, die sind so groß. Ich hab einfach gemerkt, dass die extrem locker sind. Also nicht, dass Udo jetzt nicht, aber Peter kann auch locker sein, ist er oft nicht so von seiner Mentalität her. Aber die Leute international, mit denen ich gespielt habe, wie Bruce, Joe Cocker, Jimmy Barnes, Robert Palmer, die waren extrem souverän und wussten, wenn sie mich engagieren, weil die wussten ja, warum sie mich engagieren, dann ist das so und dann kann man sich darauf verlassen und dann brauche ich das nicht irgendwo zu hinterfragen. Und dadurch gab es eine extrem lockere Atmosphäre. Ich sag dann, die in der oberen Liga spielen, die sind oft lockerer in der ganz, ganz oberen Liga als die manchmal so im Mittelfeld spielen.
Ja.
Weil da oft Unsicherheiten auch entstehen, Ego-Geschichten, Unsicherheiten, die Leute dann unangenehm machen mit in der Zusammenarbeit. Aber also mit den ganz Großen, das war extrem locker, extrem locker.
Ja, das hört man ja oft, ja. Das ist immer so ein Irrglaube, dass die Deutschen die kleinen Stars dann oder die kleinen Künstler angenehmer sind, aber in der Regel sind es die Großen, die dann etwas entspannter auftreten.
Total, total entspannt. Also wenn man Bruce Springsteen spielt, da brauchst du fast gar nichts mehr machen. Das spielt sich von selber. Der nimmt das schon so in die Hand, dass also jeder, der einigermaßen Talent hat, sofort ins gelobte Land reitet mit ihm. Das ist so einfach und du weißt nicht, was das ist. Das ist wie Jesus, der über Wasser geht, oder das ist irgendwas zwischen Himmel und Hölle, wo du nicht weißt, wo das herkommt, warum das so ist. Die machen das auch, dass du besser spielst, als du jemals gespielt hast. Die geben dir irgendwas von innen heraus, was dich befähigt zu Sachen, wo du gedacht hast, da wärst du gar nicht in der Lage zu. Also, es ist unglaublich. Das war bei Robert Palmer extrem so. Und auch bei Springsteen, bei den beiden, war extrem, extrem, ganz, ganz komisches Gefühl. Das trägt dich wie auf Wolken so. Und nach dem Auftritt sagst du, was haben wir hier gemacht? Und dann weißt du gar nicht mehr, wie es genau war. Du steigst in die Raumkapsel ein, fliegst zum Mond und kommst lebend wieder runter. Also so ein Gefühl war das. Kann man nicht anders beschreiben. Wahnsinn.
Ja, das wird mir demnächst Alexander Gerst erzählen. Der ist nämlich bei mir im Podcast in den nächsten Wochen und da bin ich sehr gespannt. Also er war im All, du und wir beide leider noch nicht. Dafür hast du aber vieles anderes Spannendes erlebt in deinem Leben. Du hast ja wirklich ein wahnsinniges Leben hinter dir und noch vieles vor dir. Was sind denn deine nächsten Projekte, lieber Bertram?
Also erstmal, die nächsten Projekte sind unter anderem, jetzt gehe ich aufs Schiff mit Peter Maffay, auf mein Schiff. Wir fahren nach Gibraltar. Das ist im Grunde genommen eine Probereise. Wir proben auf diesem Schiff und spielen drei Shows vor 2400 Leuten, die auf diesem Schiff sind. Mhm. Die haben die Reise auch wegen uns gebucht. Und danach spielen wir, ich glaube, 10 Open-Air-Shows dieses Jahr. wir können es ja, wir nennen das ja nicht mehr Tournee, weil diese einzelnen Auftritte passieren immer an Wochenenden und in der Woche passiert nichts, sind einzelne Auftritte. Das hat er auch so damals bei der Farewell Tour in 24 auch so angekündigt und das wird auch so eingehalten. Also es ist nicht Montag, Dienstag, Mittwoch oder so, wir spielen nur am Wochenende ein paar Konzerte, weil wir auch immer gesagt haben, wir wollen weiter Musik machen, das ist ganz klar, wir wollen dranbleiben an der ganzen Geschichte. Das sind die nächsten Sachen, die ich mache und zwischendurch spiele ich noch meine eigenen Lesekonzerte sozusagen. Am 20. Mai zum Beispiel in Buchholz bei Hamburg in der Empore. Dann spiele ich in Eberbach am 30.05. Mhm. Und auch im Herbst noch ein paar Sachen in Schermbeck, das ist am Niederrhein, und in Zweibrücken, das ist bei Saarbrücken im November. Das sind jetzt im Moment so die Pläne, die ich habe. Und mit dem Panikorchester weiß ich auch noch nicht genau jetzt, wie es weitergeht. Udo hat angedroht, vielleicht doch was zu machen nächstes Jahr. Aber ich werde ihn wahrscheinlich sehen jetzt im Juni in Gronau, in seiner Heimatstadt, weil da sind so die Udo-Lindenberg-Wochen zu seinem 80. Geburtstag. Auch da habe ich am 4. Juni eine Lesung. Bertram Engel mit alten Männern spiele ich nicht. Am 4. Juni in Gronau, in der Heimatstadt. Und ich denke, dass Udo da sein wird und da werde ich ihn treffen und da wird es Neuigkeiten geben über seine Projekte, die er vielleicht nächstes Jahr dann doch angehen will.
Also langweilig wird es dir nicht. Und dürfen wir uns denn vielleicht sogar noch auf ein zweites Buch freuen?
Das könnte durchaus passieren. Also Tom Schäfer, mein Co-Autor, mit dem ich auch das erste geschrieben habe, und meine Wenigkeit sind schon dran. Und wir haben sogar eigentlich schon einen Titel für das Buch. Wir haben auch ungefähr 20, 30 Seiten ungefähr fertig jetzt. Mal sehen, wie es jetzt noch so, ob genügend Stoff zusammenkommt, damit es sich lohnt, auch dieses Buch rauszubringen. Aber wir haben den Plan, ja. Und das Buch soll einfach heißen, weitermachen. Das ist ja ein großes Thema heutzutage. Viele Leute sehen keinen Sinn mehr. Die ganzen Kriege und die Inflation und die Leute können das nicht mehr bezahlen und dies nicht mehr weiterleben. Und ich sage, die Sonne geht immer wieder auf und es gibt immer wieder die Sonne hinter den Wolken. Und dieser Spruch von unserem Tourleiter damals, der hieß Michael Gerke, leider verstorben, war auch der Tourleiter von den Scorpions übrigens. Wenn wir zu viel genörgelt haben über irgendwas, so Popstar-mäßig, dann hat er uns immer gesagt, Schnauze halten, weitermachen. Und insofern finde ich das ein super Buchtitel, vor allen Dingen ist der einfach. Weitermachen. Ausrufungszeichen. Das soll der Buchtitel werden. Und schauen wir mal, wir werden in den nächsten Monaten weiterschreiben und so und wo uns die ganze Sache hinführt. Schauen wir mal.
Also weitermachen wir auch mit dem Podcast Schüchtern bis Nüchtern. Und Bertram, warst du denn in deiner Karriere eher schüchtern oder eher nüchtern unterwegs?
Grundsätzlich nüchtern. Also kann man schon sagen. Also schüchtern war ich nie, weil ich habe ja sofort zu Udo gesagt, ja, das mache ich, überhaupt kein Thema. Ich bin da raus, buff, vor 60.000 Leuten. Also das kann man jetzt nicht schüchtern nennen. Und nüchtern, sage ich mal, das hat jetzt nichts mit damit zu tun, dass ich nicht auch mal, habe ich ja vorhin schon gesagt, einen über Durst getrunken hätte und auch andere Sachen mal genommen habe. Aber ich war grundsätzlich dann immer wieder nüchtern. Weil ich einfach die Musik zu sehr geliebt habe und wusste, wo mich die Zukunft hinführen kann, wenn ich jetzt nüchtern bleibe. Insofern sage ich eher, ich war eher nüchtern und habe immer wieder bestimmte Sachen auch erkannt, dass nüchtern bleiben gut ist, aber schüchtern war ich eigentlich nie, eher nüchtern.
Dieses Gefühl habe ich nach der heutigen Folge mit dir auch nicht. Also du bist ein sehr offener und sehr, sehr guter Gesprächspartner gewesen, lieber Bertram. Vielen Dank für deine Geschichten, deine Offenheit vor allem und auch für deinen Blick hinter die Kulissen von über 40 Jahren Rockgeschichte. Ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute weiterhin. Bleib gesund und bis ganz bald.
Ja, vielen, vielen Dank, André.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.